O-Zapft ist in Mahl.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit zwei Gästen. Christoph Brunner und Alois Stratmann sind bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo und Dankeschön.
Außerdem an meiner Seite mein Kollege Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir reden als allererstes natürlich darüber, weswegen unsere Gäste hier sind. Es geht um O-Zapft ist, es geht um das Oktoberfest. Das startet jetzt am, sag mal, Freitag, ne?
Freitag, ja. Nächste Woche.
Erzählen Sie mal, was ist geplant? Was erwartet die Leute?
Ja, wir haben das Oktoberfest am Freitag, den 17. und Samstag, den 18.10. Freuen uns auf zahlreiche Gäste, haben eine gute Oktoberfest-Band ausgewählt, die dieses Jahr beide Tage auftreten wird. Und zwei Stargäste, einmal Freitag Icke Hüftgold und Samstag der Bierkapitän, frisch aus Mallorca eingeflogen, dass die Stimmung mal richtig aufheizen können.
Das sind ja auf jeden Fall schon mal bekannte Namen. Also gerade Icke Hüftgold ist ja in den letzten Jahren, hat ja eine steile Karriere hingelegt. Wie sind Sie da dran gekommen? Einfach gefragt oder wie macht man das?
Kontakte angefragt und dann hat er sich irgendwann dazu entschlossen, dass er da auch mit auftreten möchte, ja.
Dann sagen Sie mal, womit überzeugt man denn so einen? Also jetzt auf die Veranstaltung gemünzt, was bieten Sie da?
Ja, erstmal Liquidität.
Davon ganz abgesehen. Aber ich sag mal, so ein Künstler guckt sich ja immer an, was wird das für eine Veranstaltung, was bieten die da an, was für ein Publikum kommt da hin und so weiter. Das trägt ja auch zur Entscheidung dabei, nicht das Geld alleine. Ja. Deshalb frage ich, was kommt da?
Das ist hauptsächlich über die Schiermeister-Eventgruppe gekommen. Die haben da die großen Kontakte und der Uwe, der da, glaube ich, immer noch mitwirkt, oder?
Ja, im Hintergrund.
Ja, der ist ja immer noch auf Mallorca und hat da den 1:1 Kontakt und kriegt die dann, glaube ich, gut gebucht.
Also da kann man auch mal spontan rübergehen und fragen sozusagen.
Das weiß ich nicht, ich war leider noch nie da live dabei, aber ich bin jetzt auch noch nicht der Mallorca-Gänger, ich war da noch nie.
Gut, aber das ist ja für die Jungs auch eine super Kulisse. Ich meine, da steht ein Riesenzelt jetzt da an Hövingsfeld, ne? Und wie viele 100 Leute sind da voraussichtlich?
Wenn alles gut läuft, die haben 2000.
2000 Leute im Zelt, das ist natürlich eine Riesenkulisse und das ist auch für so Stars schon die richtige Größenordnung, nehme ich mal an. Da können die, da werden die sich wohlfühlen und die werden dem Publikum einheizen, nehme ich an.
Hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall, weil ich sag mal, auf Mallorca hat er nicht jeden Abend oder jedes Wochenende 2000 Leute oder 1800 Leute und von der Warte her kommt er dann gerne, ne? Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Also bayerische Feierkultur kommt hier ins Ruhrgebiet. Das gibt es seit 7 Jahren, ist das richtig so ungefähr? Oder seit wann machen die
2009.
Das? 2009. Seit 2000, dann gibt es das ja schon wesentlich länger. Moment, dann muss ich ja mal rechnen. Das sind ja 16. Schon 16 Jahre, völlig
knapp daneben.
Okay, ja, ist ja erstaunlich, ne, dass so etwas, was aus dem Süddeutschen kommt, sich hier oben so etabliert hat. Und die Leute sind ja begeistert mit dabei. Auch von der Kleidung her, ne? Also Dirndl und die Krachlederne ist durchaus angesagt, zumindest wenn man will, oder?
Ja, klar.
Ist eigentlich Pflicht. Ist Pflicht sogar mittlerweile, ja, okay. Na, ja, sieht ja immer flott aus dann, ne? Und ich hatte ja als Kind Lederhose. Ich gehöre ja der Boomer-Generation an. Und als ich so im Kindergarten- und Grundschulalter war, da war tatsächlich Mäcki-Schnitt als Haarschnitt und eine Lederhose war damals Kindermode. Also ich habe 2, 3 Lederhosen gehabt. Das war eine tolle Sache, hat mir selbst gut gefallen, unverwüstlich natürlich, wenn man draußen gespielt hat, auch beim Pölen, ne? Und wenn man mal Mist gemacht hat und man hat sie von der Mama gekriegt auf dem Hintern, gab es nichts Besseres als eine Lederhose, die hat dann alles abgewehrt, aber das nur nebenbei.
Ja.
Vielleicht einmal für Leute, die da hingehen wollen, wird gewünscht oder ist Pflicht, um reinzukommen?
Nein, man kommt auch so rein,
okay.
Aber ich sag mal, 98% der Leute, die kennen sie einfach und die kommen alle in Tracht und die in Lacht.
Okay, ja. Weil gibt's ja auch so Veranstaltungen, da wird dann von vornherein gesagt, bitte nur, wenn ihr auch dann in entsprechender Kleidung seid. Aber gut, nein. Wer wirklich Oktoberfest feiern will, der kommt von ganz alleine so schon.
Der weiß,
wie jeder kann kommen, wie er möchte. Ja,
ja. Wunderbar.
Ja, man muss ja einmal kurz über das Geld reden. Was kostet der Eintritt? Was muss ich ausgeben, um da mitmachen zu können? Ja, was müssen Sie ausgeben? Es gibt einmal eine Stehplatzkarte und es gibt eine Sitzplatzkarte. Wir liegen mit beiden Karten unter 30 Euro.
Ja.
Dann gibt es noch ein bayerisches Schmankerl, also ein Essen, eine Haxe Ist inklusive sozusagen.
Pommes Currywurst ist inklusive und Leberkäse gibt es auch. Also alles das, was es oder was von Bayern kommt, sag ich mal so ein bisschen. Ne?
Also das Essen ist bayerisch, aber die Musik ist halt Partymusik. Ne? Oder, gibt es da auch eine bayerische Blaskapelle, sag ich jetzt mal.
Wir haben eine bayerische Band, die dann halt auftritt,
ja.
Aber jetzt nicht die typische Blasmusik. Ne? Also schon mit Vocal, dass sie auch singen und nicht nur typisch Hossassa, Hossassa, sondern vernünftige.
Die moderne Variante.
Ja, sie spielen einfach Schlager, so dass sie die Leute von den Bänken holen. Ne?
Ja, cool. Ja, und das Essen ist also bayerisch. Das habe ich jetzt gerade gehört. Was ist hier mit den Getränken? Gibt es dann da auch die bekannten bayerischen Biere oder genau, wie sieht es da
wir
aus?
Wir haben König Ludwig, glaube ich. Ne? König Ludwig als Getränk, Hauptbiergetränk und dann halt auch in Maßkrüge oder Halbliterkrüge. Weil die Maßkrüge sind jetzt, glaube ich, hier in der Umgebung nicht ganz so, dass sie... So
Liter ist viel.
Liter, ne? Genau.
Ja, ja, das ist auch Schal.
Ich bin auch eher der Halbliter-Typ als der Liter-Typ. ja, und aber ansonsten alles ganz normal wie in Bayern, nur dass wir halt im Ruhrgebiet sind und nicht das komplette Bayern-Flair hier haben, ne? Was halt auch schwierig darzustellen. Wir haben
zumindest die Halde in der Nähe schon mal so als Gebirge.
Ja. Ja, und auch nicht ganz so viele Zelte und keinen Rummel dabei, aber wir versuchen uns das Ganze schon sehr zeitnah oder beziehungsweise auch sehr original hinzubekommen.
Ja, klingt spannend. Wie viel Vorbereitung steckt da drin? Ist das, wenn das jetzt vorbei ist, fangen Sie dann direkt mit dem nächsten schon an?
Ja, immer.
Okay, habe ich fast schon gedacht.
Wie man so sagt, nach dem Fest ist vor dem Fest. Ne?
Ja. Das heißt, da ist jede Menge an Details wahrscheinlich auch, wo sie dann das ganze Jahr über beschäftigt sind immer wieder.
Städtische Genehmigungen.
Die sowieso.
Das ist ja das größte Problem mittlerweile oder die größte Herausforderung, die wir haben. Zeltwirte, dass dann halt auch wirklich das Zelt aufgestellt werden kann. Welches Datum wählen wir? Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, witterungsabhängig. Musik buchen, die müssen frühzeitig gebucht werden. Ja.
Die Stars auch, ne? Die sind also schon sehr ausgebucht. Ne? Und,
die sind ja ständig unterwegs, so zwischen Mallorca und Deutschland. Ja. Ich habe letztens mal so eine Dokumentation über Easy Gold gesehen. Die sitzt ja fast nur im Flieger. Ne? Also immer zwischen Mallorca und, was weiß ich, Deutschland, Ostseeküste, Nordseeküste, Partymeilen hin und her. Ne? Und dann wird ja bei dem Icke Hüftgold nicht anders sein. Ne?
Nee. Genau. Ja, ich glaube, der ist momentan auch Nonplusultra auf Mallorca. Ne? So was man so mitbekommt.
Ja, und bei den ganz großen Veranstaltungen ist er dabei. Also umso besser, dass er sie auch auserkoren hat, quasi, dass er dazu gesagt hat. Zeugt ja dann schon davon, dass sie sich einen Namen gemacht haben mit der Veranstaltung.
Genau.
Kommen wir vielleicht mal drauf, wie kam es überhaupt dazu damals, 2009? Wie kommt man auf die Idee,
da
wir machen jetzt im Ruhrgebiet
noch nicht so dabei?
Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, das waren die Gründer. Da gibt es leider nur noch einen von aktuell. Und das ist quasi auf dem Schützenfest aus einer Bierlaune raus entstanden. Ne? Also wir hatten da Leute bei, so wie den Uwe Schiermeister, den Heinz-Jo Lambernd, die total auf Bayern standen, sag ich mal. Ne? Und die haben dann gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein Oktoberfest machen. Und die Gründer, sag ich mal, das war eigentlich Heinz-Jo Lambernd, Uwe Schiermeister, Peter Tudika und Willem Overlei.
Ja.
Das waren eigentlich so die Gründer. Der Willem hatte dann seinen Acker zur Verfügung gestellt, wo man das Zelt stellen konnte. Also so ist die ganze Geschichte entstanden. Und dann hat man dann auch gesagt, wir spenden das, was überbleibt, spenden wir. Ne? Und von damals bis heute, sag ich mal, liegen wir schon weit über 100.000 Euro, die wir gespendet haben. Und dann alles 1:1, also nicht, wo irgendwo 70% draufgehen für Verwaltung etc. oder so.
Ja.
Die Spenden sind fast alle in Mahl geblieben und wir suchen uns natürlich aus, wo wir meinen, wo es hin muss.
Ja.
Ne?
Ist schon klar, wo das Geld des diesjährigen Oktoberfestes hingehen wird? Habt ihr da schon Vorstellung?
Ja, wir haben letztes Jahr ans Clara-Hospiz gespendet und ich hatte das nie so auf dem Schirm, wie es in so einem Hospiz zugeht. Und die ganze Geschichte hat mich auch sehr berührt. Und da sind ganz viele Leute, die ehrenamtlich dort arbeiten. Und also der Plan ist, dass wir dieses Jahr da wieder spenden. Ne?
Ja, also grundsätzlich klare Hospiz, Kinderhospiz, genau, und ambulanter Hospiz, dass wir das so ein bisschen aufteilen. Das ist ja so, glaube ich, so eine Vereinigung unter drei aktiven Sparten und dass die das dann halt zur Verfügung bekommen. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Empfänger oder Empfänger, ja, im Plural, die sie da ausgewählt haben. Ich habe auch schon öfters mal über Hospizarbeit und so weiter berichtet, also kann ich auch nur bestätigen. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, die da leisten, und da muss man auch großen Respekt vor haben, finde ich, immer vor den Leuten, die vor allen Dingen dann auch noch ehrenamtlich sich da engagieren.
Viele, viele, ganz viele. Also ich fand das schon wirklich ergreifend, wie das da so abgeht. Ne?
Ja.
Also ist schon Hut ab vor den Leuten, die es da ehrenamtlich auch machen.
Ja. Umso schöner, dass sie unterstützt werden und Leute Spaß haben können, um das zu unterstützen.
Das ist eine schöne Sache. Das ist ja das Gute daran. Jeden Liter Bier, sag ich mal, oder jeden halben Liter Bier, den die Leute trinken, da tun sie was Gutes mit. Ne? Ja. Und also
feiern für den guten
feiern
Zweck.
Feiern für den guten Zweck.
Ja, klasse. Weil mich natürlich jetzt noch interessieren würde, wie läuft das denn mit dem Fassanstieg? Das ist ja eine Kunst für sich, ne? Also am Oktoberfest ist das ja wirklich der Zeitpunkt, wo es dann losgeht. Wie wird das bei euch sein?
Es steht noch nicht so ganz so fest. Wir haben letztes Jahr so ein Gewinnspiel gemacht, wo man den Fassanstieg gewinnen konnte, dass dann halt einer unter den Gästen wirklich den Fassanstieg machen kann. Weiß ich nicht, wie das dieses Jahr genau geplant ist, weil das ist immer das Problem. Wir haben so ungefähr 19 Uhr mal ins Auge gefasst, dass der Fassanstieg stattfinden soll. Und da ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Gäste da noch nicht da sind. Ist ja in Bayern feiert man schon ab 14 Uhr oder ab 12 Uhr sind die schon alle im
Zelt. Der Oktoberfest findet am Tag statt,
ist,
ne?
Das genau. Ist so. Und hier bei uns fangen sie dann lieber 20, 21 Uhr an. Wir eröffnen das Zelt ab 18 Uhr, ist Einlass.
Ja.
Ist natürlich erstmal einfinden, noch nicht wirklich viel mit Musik. Der DJ spielt so ein bisschen Anfangsmusik, aber es ist noch nie so die Stimmung da. Das ist halt so ein bisschen träger hier im Ruhrgebiet. Und deswegen sind wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz einig, wie wir es machen. Aber das wird irgendwann in der kommenden Woche bekannt gegeben, ob wir das wirklich wieder für uns oder einer von uns den Fassanstich macht oder irgendeine andere Prominenz aus Mahl, Pastor hatten wir schon mal.
Ja, den Bürgermeister hatten wir schon mal. Wir haben ja jetzt einen neuen Bürgermeister vielleicht.
Wir haben die das denn hingekriegt oder gab es da auch rein? Muss man ja können,
so ein Fassanstieg. Ne?
Sonst wird man noch nass. Ne?
Wir hatten mal eine Nonne, die dann mehr die Finger als den Hahn getroffen hat. Das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Deswegen ist es immer so die Frage, wen lässt man da dran, wen nicht. Ja. Ne? Also ist auch tagesformabhängig. Ich habe das auch schon mal machen müssen. Ist jetzt nicht immer so, dass es mit dem ersten Schlag ist. Man muss halt wirklich den Hahn durch die Dichtung durchschlagen. Und wenn man da so ein bisschen verkantet vom Halten her.
Einmal der falsche Winkel, da haben wir verloren.
Ja. Und der dann halt festhält, ist meistens der Julian. Der möchte dann auch, dass seine Finger ganz bleiben. Das ist immer blöd, zu Anfang direkt einen auf die Finger zu bekommen. Aber das werden wir jetzt nochmal intern besprechen und gucken, ob wir das wirklich wieder versteigern oder ob wir dann halt sagen, das machen wir wieder selbst oder irgendeine Prominenz. Und dann ist das erste Holzfass, geben wir dann auch immer so zur Verfügung, dann können die Leute rankommen und sich da was rauszapfen und dann,
Ja, müssen wir vorher so einen Contest machen irgendwie. Am besten so, ne, wer will, der muss beweisen, dass es kann.
Ja. Ist aber schwierig mit den ganzen Fässern, die müssen das auch bezahlt werden.
Das Auftrinken wäre nicht das Problem wahrscheinlich für viele, aber ja, stimmt.
Wenn wir die ersten 100 Fässer schon angestochen haben, um den richtigen auszuerkoren, schwierig.
Im letzten Jahr hatte so eine Mädelsgruppe, sag ich mal, die hatte das ersteigert. Und ich glaube, da hatte auch jemand Geburtstag und dann durfte sie das Fass anschlagen. Also das hat die mit Abstand am besten gemacht.
Cool. Zwei Schläge oder?
Ja, wirklich. Die war wirklich mit zwei Schläge fertig.
Super. Mhm. Ja, manchmal klappt es auf Anhieb. Ja. Wahrscheinlich, wenn man sich, wenn es egal ist quasi, wenn man einfach nur macht.
Ja. Ja, und wie ist das dann? Also 2000 Leute im Zelt, dann wackeln also,
dann
die Wände.
Dann ist es ausverkauft. Ne?
Dann ist
also,
ausverkauft.
Wir sind bei 2000 momentan an Karten noch nicht angelangt.
Ja.
Ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Das aber heißt, man kann noch man auf kann jeden noch Fall kaufen. Karten, wie kommt man an Karten?
Leider nur im Internet.
Okay,
dass alles nur online noch.
Online, ja, das ist immer halt finanztechnisch schon ein bisschen schwierig. Finanzamt glaubt einem das nicht immer ganz so. Deswegen haben wir das jetzt alles online eingestellt. Da kann man noch Karten kaufen. Für Freitag sind keine Stehplatzkarten mehr zur Verfügung. Da sind ausschließlich nur Sitzplatzkarten. Der Samstag sind ein paar mehr Sitzplatzkarten verkauft. Da gibt es noch Stehplatzkarten. Allerdings, glaube ich, aktuell, da standen nur noch 100 Stück. Mhm. Und wir sind guter Dinge, dass das Zelt gut voll werden könnte. Also ein bisschen Luft ist noch. 2000 ist erstrebenswert, aber wenn wir ein paar hundert weniger sind, ist es immer noch zufriedenstellend. Ne?
Aber nichtsdestotrotz, wer hin will, sollte sie sputen
dann. Genau.
Ja. Also eine Abendkasse gibt es nicht. Da kann ich jetzt, oder
wenn noch Karten überbleiben,
wenn es sich lohnt,
okay.
Wenn noch 100 Karten da sind, werden wir keine offene Kasse haben am Abend, lohnt sich dann dafür nicht für 100 Karten. Ne? Wenn jetzt noch 200, 300, 400 sind, wird bestimmt auch noch eine Abendkasse geben. Aber die Tendenz gerade aktuell ist guter Vorverkauf. Ja,
guter Vorverkauf.
Ja, nicht so wie damals. Damals hat man Schlange gestanden und war schon 8 Monate vorher ausverkauft. Das ist so ein bisschen durch die Spontanität der Jugend halt auch gegeben. Internet, jeder kann sich noch Zeit lassen. Das ist leider das, was die neue Zeit mit sich bringt. Früher musste man wirklich zum Schalter gehen, sich die Karten kaufen. War deutlich mehr Nachfrage, sodass die Leute sich auch früher entscheiden mussten, wie heute. Internet macht es alles ein bisschen spontaner und ein bisschen, schwieriger zu planen, aber wir sind guter Dinge, dass wir das Zelt vollkriegen. Stattfinden tut es auf alle Fälle, weil das schon gut gefüllt ist. Wir sind sehr zufrieden und der Zeltwirt hat heute auch nochmal gesagt.
Was man ja sagen muss, ist ja überall so, Corona hat ganz viel kaputt gemacht.
Ja.
Nach Corona musste man teilweise bei Null wieder anfangen. Und das erste Jahr nach Corona war auch sehr schwer. Da war die Geschichte auch mal plus minus Null oder da sind nur ein paar Euros übergeblieben, ne? Also das war so und wir hoffen, dass wir in diesem Jahr nochmal wieder einen Sprung nach oben machen können, weil in den guten Jahren hatten wir ein Zelt, da waren 3000 Leute und das Zelt war voll. Ne?
Ja.
Und deswegen haben wir auch konnten wir ganz viel Geld spenden. Ne?
Aber da kann man ja in den nächsten Jahren auch wieder hinkommen. Ne? Man kann sich ja jetzt langsam wieder steigern. Ne?
Ja, ist schwierig, weil in jeder Stadt gibt es mittlerweile ein Oktoberfest.
Stimmt, ja.
Wir machen... Oder wir sind die, die als einzigste spenden. Alle anderen wollen da Geld mit verdienen, was ja auch verständlich ist. Aber wie gesagt, wir spenden es halt. Ja. Ne?
Tja, super. Und?
Ja, also ihr da draußen, wenn ihr Interesse habt, schnell sein, online nachgucken. Einmal die Adresse.
Das weiß ich
wo findet man es?
Eventim, glaube ich, oder wie das heißt.
Achso, direkt bei den Ticketern.
Genau.
Wunderbar. Genau.
Also deswegen kommt auch immer 1 Euro Vorverkaufsgebühr mit da drauf. Aber das haben wir nicht jetzt eine eigene Internetadresse oder sonst dergleichen.
Alles klar. Ansonsten, wie immer der Tipp, maler-zeitung.de oder MZ-Plus-App. Da schreiben wir natürlich darüber. Da sagen wir euch natürlich auch, wo ihr dann die Tickets findet. Also da haben wir dann den Link auf jeden Fall. Ansonsten bei eurem Ticketanbieter des Vertrauens sozusagen einmal nachgucken. Genau. Oder Google hilft manchmal auch einfach, glaube ich.
Ja, oder Oktoberfest mal Hüls eingeben.
Ja, ja.
Und da kommt man sofort drauf, kann man Ticket online sofort kaufen.
Wunderbar. Ich würde sagen, dann kommen wir ganz kurz zu unserem Werbeblock. Die Themen, über die wir hier sprechen, unter anderem das Oktoberfest, aber auch ganz viele andere Sachen, die gibt es natürlich bei uns online unter maler-zeitung.de und in der MZ-Plus-App. Und da haben wir das Angebot für euch, dass ihr das testen könnt. 8 Wochen für nur 1 Euro, jederzeit kündbar. Und dann könnt ihr euch alles mal angucken, was wir so im Angebot haben. Alles voll nutzen, bis hin zu Livestreams von den Fußballplätzen hier im Kreis, andere Podcasts, die wir noch haben und so weiter und so fort. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Des Weiteren haben wir natürlich unsere Aktion Taschengeldjäger, die noch weiterläuft. Da suchen wir Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen. Unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr dazu alle weiteren Infos. Und wir suchen nach wie vor für unseren Werbemarkt auch Telesales Manager unter exploreyourtalents.de/jobs. Gibt es dazu alle Infos und direkt auch ein Bewerbungsformular. Kommen wir wieder zurück zur Sendung. Wir reden, auch wenn wir Gäste haben, natürlich auch über andere Themen, die in der Woche relevant sind. Thomas, du hast da eins mitgebracht. Und Sie können gerne mitdiskutieren. Also Sie sind ja auch beide hier aus Mahl. Dementsprechend, erzähl mal, was hast du in petto?
Ja, eine interessante Geschichte zum Thema Wohnen. Und zwar sind letztens Anwohner der Tannenstraße auf mich zugekommen. Das ist in Hüls-Nord, da die Ecke Karl-Duisberg-Straße, Triftstraße, Tannenstraße. Da sind die beiden Häuser Tannenstraße 21 A und B. Die gehören der Viva West, der Wohnungsgesellschaft. Und die sind da überwiegend an ältere Leute vermietet. Da wohnte man bisher wirklich sehr günstig. also um mal eine Richtschnur zu nehmen, für etwa 5,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter, das ist wirklich noch günstig.
Ja.
Und das war für die Leute aber auch total wichtig, so günstig zu wohnen, weil das häufig Leute waren, die nur eine kleine Rente hatten, überschaubares Einkommen. Ja, und die haben jetzt ein Riesenproblem und deshalb hatten die sich auch an uns gewandt, weil die Viva West modernisiert jetzt diese Häuser. Das heißt, die haben auch klare Vorstellungen und auch gesetzliche Vorgaben. Die wollen diese Häuser sozusagen vorbereiten auf Klimaneutralität, weil das ist ja so, Deutschland muss bis Jahr 2045 klimaneutral werden und nirgendwo kann man mehr an fossilen Energieträgern, an CO2-Ausstoß sparen als beim Wohnen, bei Häusern. Problem ist nur, diese Häuser werden jetzt modernisiert, aber wenn die modernisiert sein werden, dann werden die Kosten an die Mieter weitergegeben. Mit anderen Worten, die Leute müssen, die da wohnen, müssen mit einer 50-prozentigen Mieterhöhung rechnen. Und da sind wirklich, das ist ein Batzen. Und das ist wirklich viel. Und einige sagen jetzt, ja Mensch, wenn ich das zahlen muss in einem Jahr, wenn das fertig ist, kann ich mir diese Wohnung nicht mehr leisten, dann muss ich hier raus. Und mit dem Problem sind die jetzt zu uns gekommen. Ja, die hat natürlich auch schon mal ein bisschen versucht, sich an Leute zu wenden, die vielleicht was bewegen können. Die haben sich an die Viva West selbst gewandt, mit der Bitte, Sanierung doch auf das möglichst geringfügige Maß zu beschränken. Das, was wirklich gemacht werden muss, um halt die Mieterhöhung zu deckeln. Aber darauf lässt sich die Viva West nicht ein. Also die zieht so auch so Sachen durch, zum Beispiel, obwohl es nur ein Obergeschoss gibt, bauen die einen Fahrstuhl ein. Fragen sich die Leute natürlich, was soll das bringen, kostet nur Geld, ne? Aber da sind viele andere Sachen, die sind eben notwendig. Die haben sich an den Bürgermeister gewandt. Die haben sich an die IGBCE auch gewandt, also an die Gewerkschaft für Bergbau und Chemie. Weil, das wusste ich auch gar nicht, die Gewerkschaft ist Anteilseigner bei der Viva West. Der gehört mehr als ein Viertel der Anteile dieser Wohnungsgesellschaft, die, ich glaube, weit über 100.000 Wohnungen, wenn ich das richtig weiß, im Portfolio hat. Überwiegend auch aus Bergbauzeiten, ne, irgendwann mal übernommen. Ja, aber alles hat nichts gefruchtet. Also die Sanierung bzw. die Modernisierung, so muss man sagen, beginnt jetzt. Und die Leute haben jetzt ein großes Problem und sind in Sorge. Ne? Muss ich hier raus? Kann ich hier wohnen bleiben?
Ja. Was ja dann gerade auch im Alter nicht so einfach ist, nochmal umziehen, macht man dann gerade dann vielleicht erst recht nicht. Und generell, wenn man halt eine Wohnung hat, die einem gefällt, wer zieht freiwillig einfach weg? Ne?
Ja. Und es ist eben so, das ist so eine allgemeine Tendenz, die man hier mal erkennt, diese alten Wohnungen, die noch so günstig zu haben sind, auf die viele Leute auch angewiesen sind, die werden Zug um Zug immer weiter verschwinden. Also zum Beispiel die Neuma, die wird jetzt in Altmahl alte Wohnhäuser abreißen lassen und durch neue ersetzen, weil die sagen, wir können diese alten Wohnhäuser nicht mehr sinnvoll betreiben. Die verbrennen viel zu viel Energie, die Wände sind nicht isoliert, die Fenster nicht, die Türen nicht, die Dächer nicht, da geht das so raus und das können wir bei den Mietern gar nicht mehr reinholen. Das waren auch Wohnungen, da hat man für 5,50 Euro gewohnt. Wenn da neu gebaut sein wird, kostet der Quadratmeter 14 Euro.
Und da ist die Frage, wo sollen die Leute hin?
Wo sollen die Leute hin? Und ja, das ist etwas, was in Mahl wirklich zunehmen wird und ist ein großes Problem.
Hm. Das hatten wir ja am Ohleider Weg jetzt auch, ne? Wo vor ein paar Jahren auch komplett neu gebaut worden ist. Vorher auch sehr viele günstige Wohnungen, teilweise natürlich auch mit sozialen Problemen drumherum. Das war ja auch mit ein Grund, warum man überhaupt dieses neue Konzept ausprobiert hat, glaube ich, ne? Ja. Aber da ist es ja auch, neue Sachen hingesetzt und gleich wird es teurer.
Das Problem ist, es gibt ja eigentlich einen Weg, den man gehen könnte, auch wenn man neu baut, indem man nämlich sagt, wir bauen sozial, also wir bauen mit Förderung sozialer Wohnungsbau. Nur das klappt auch in Mahl immer schlechter, weil die Fördertöpfe eben leer sind. Und weil das natürlich für eine Bauunternehmung auch mit einem riesigen Bürokratieaufwand verbunden ist, diese ganzen Mittel zu beantragen, auch mit ungewissem Ausgang. Die Kalkulation wird wesentlich komplizierter. Deshalb in den letzten Jahren ist hier überwiegend nicht gefördert gebaut worden, auch weil es einfacher ist für den Investor.
Ja, klar.
Und wie gesagt, das wird ein größeres Problem für immer mehr Menschen in dieser Stadt werden. Ne?
Wie ist denn da so Ihr Eindruck, wenn Sie so auf die Landschaft hier mal gucken mit den Immobilien, ist Mahl immer noch ein guter Ort, wo man wohnen kann, auch so, ich sag mal, mit einem mittleren Einkommen? Oder hat sich das verändert in den letzten Jahren zum Guten oder zum Schlechten, je nachdem, wie ist das so Ihre persönliche Erfahrung?
Es wird überall schwieriger, ne? Also der Staat verlangt ja immer mehr. ist ein ganz schwieriges Thema, aber das Problem ist ja auch mit Mindestlohnanpassungen und sonst dergleichen, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Das bringt gar nichts, meiner Meinung nach, auch mit Mindestlohnanpassungen. Der Obere will trotzdem gleich viel verdienen, nur die Mittelschicht verschwindet immer mehr und mehr. Da müsste man ganz anders gegen arbeiten. Gut, Modernisierung muss irgendwann mal sein. Ob die ganzen Dämmwerte so eingehalten werden müssen, wie sie jetzt halt angegeben werden, ist ja auch so die andere Sichtweise, weiß ich nicht. Die Häuser werden immer dichter gemacht, mehr Schimmel und sonst dergleichen passiert dann halt im Haus. Weiß ich nicht, ob das immer so sehr sinnführend ist, ne? Ist schwierig. Genauso wie die Windräder, die überall gebaut werden und dann hat man keine Stromversorgung, dass das von A nach B kommt. Ich weiß es nicht, was so sinnig ist oder nicht. Ob Atomkraft wieder eine Möglichkeit wäre, was anderes hinzubekommen oder das günstiger zu gestalten. Das ist halt politische Fragen, die ich jetzt so nicht beantworten kann. Da hat jeder so seine Sichtweisen. Keiner möchte das Atomkraftwerk bei sich auf dem Grundstück haben, aber alle schreien danach, damit es möglichst günstig wird. Schwierig.
Soll trotzdem aus der Steckdose kommen.
Ja, Klimaschutz muss man sich eben leisten können. Ne? Und wie gesagt, da bin ich wieder bei den Anwohnern der Tannstraße, die eben sagen, ja, genau das können wir eben nicht. Ne? Ich meine, ist schön, wenn so ein Haus dann demnächst nur noch ein Drittel der Energie verbraucht, hilft ja auch ein bisschen bei den Nebenkosten, aber trotzdem unterm Strich zahlen die Leute natürlich demnächst erheblich mehr.
Ja.
Und dann wird es wirklich schwierig. Dann kann ich wieder zum Amt rennen und versuchen, bitte, bitte gib mir noch eine Beihilfe, ne? Aber ob das dann klappt, ja. Und
was dann wieder Steuerzahlerkosten sind letzten Endes auch, muss man ja auch sagen. Also es tut der Stadt ja auch nicht gut, letzten Endes finanziell gesehen, ne? Wenn dann Leute aufstocken müssen oder so oder vielleicht dann sogar wegziehen müssen.
Ja, der Steuerzahler muss es ja so oder so bezahlen, ne? Ob er die Fördertöpfe bezahlt oder dann die Beihilfe bezahlt.
Ja. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ne?
Klar, das ist halt immer
letztendlich zahlen die Steuern zahlen. Wir müssen einfach gucken, auch in Mal, wenn wir die Leute eine Arbeit kriegen, damit Steuern gezahlt werden und wenn wir Steuern haben, dann können wir auch dementsprechend wieder was in den einen oder anderen Topf tun und dann auch fördern. Ne?
Ja.
Ne? Nur wenn wir nur rausnehmen, da ist irgendwann sind wir am Grund, da ist alle.
Ja, nee, neue Jobs, das ist im Grunde das, was für diese Stadt wichtig ist, na klar. Wir versuchen es ja hier so mit Gate Ruhr zum Beispiel, die Thalia-Ansiedlung, da kommen ja jetzt wieder neue Jobs rein nach dem Halle. Das ist schon eine tolle Sache. Aber ob das reichen wird, das wird
man sehen. Wir sprechen alleine beim Bergbau mit allem drum und dran von ungefähr 10.000, glaube ich, ne, die da so in den letzten Jahren seiner Existenz noch existierten.
Ja, also wenn man.
Und die dann weggebrochen sind, überwiegend.
Das ist viel und das ist so nicht zu ersetzen, ne? Ja, aber wie gesagt, also Wohnen in Mal, ein schwieriges Thema. Es gibt ja, in Mal ist ja auch eine experimentierfreudige Stadt. Hier gibt es ja auch viele neue Wohngebiete. Es gab ja
sogar mal einen Film, der hieß Experiment einer Stadt.
Ja, genau. Ne? Es gibt ja hier Neubaugebiete, die entstehen. Ne? Lange Hegge, jetzt geht's los, Wohnen am Freerbruch. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Da kommen überwiegend Leute zum Zug, die auch über das entsprechende Kleingeld verfügen, sich ein Haus kaufen können für ja, ein irres Geld, ne? Also wenn man, ich habe jetzt gerade mal heute Mittag die Grundstückspreise gesehen, also ein Grundstück in Mal für ein freistehendes Haus, da sind wir jetzt bei 250.000 Euro und nur für das Grundstück. Da habe ich noch keinen Stein auf dem anderen gesetzt.
Das ist eine Menge.
Da habe ich noch keinen Keller ausgehoben, da ist noch nichts passiert, ne? Das ist nur ein Stück Land, ne? Und das ist natürlich auch Wahnsinn, ne?
Ja, das ist auch unverschämt. Also ich 250.000 Euro für ein Grundstück. Ich weiß nicht, das muss nicht sein. Da bereichern sich dann so viele Leute dran, dem das Grundstück mal gehört hat, der kriegt vielleicht, was weiß ich, 15, 16 Euro und das war's. Und den Rest bekommen andere. Vom Bauen kann ich vielleicht aktuell gerade was sagen. Ich habe zwei Söhne, einer meiner Söhne, der hat jetzt gebaut, natürlich nicht in Mal, weil er sich das finanziell nicht erlauben konnte.
Wo ist es denn billiger?
Er ist der Liebe wegen nach Bocholt gegangen.
Ah, okay.
Und in Bocholt kann man direkt, ist schon teuer, da kosten die Bauplätze so zwischen 90 und 110, die Quadratmeter zwischen 90 und 110 Euro. Und er ist dann nochmal 6 Kilometer außerhalb von Bocholt gegangen. Das Örtchen nennt sich Isselburg.
Ja.
Und er sagt immer, Papa, das Baugrundstück habe ich aus der Portokasse bezahlt. Ne? Das hat, ich sag das jetzt einfach mal so, das hat 34.000 Euro gekostet. Das kann man sich dann erlauben.
Ich würde sagen, das hört sich auch schon realistischer an für ein Grundstück, ne? Also
ich meine, das Haus kostet ja auch noch Geld, was da drauf muss, ne? So, und hat keiner irgendwo 200 oder 300.000 Euro gespart, ne? Und er hat jetzt ein Haus gebaut, kein großes Haus, 135 Quadratmeter, anderthalbgeschossig, aber mit den Vorgaben, Wärmepumpe, Photovoltaik und so, was er ja alle machen musste, der ist eine 500.000 Euro für das Haus los.
Ja.
So, und wenn man das finanzieren muss, jeder von uns, ich habe schon ein Haus gebaut, alle anderen, die haben auch gebaut, die wissen, was bauen kostet. Ich habe vor 40 Jahren gebaut, war deutlich günstiger, ne? Aber heutzutage, ich weiß nicht, warum alles so teuer sein muss.
Ja, das mit dem Land ist wirklich eine Sache. Also wenn ihr jetzt sagt, also 80 Euro für einen Quadratmeter oder so, ne, da im Raum Bocholt oder
ja,
also hier in Mahl sind wir jetzt bei 450.
Das ist
Wahnsinn, ne?
Ja.
450 Euro für einen Quadratmeter Land.
Man muss sich ja auch immer vergegenwärtigen, für wen ist das dann am Ende eigentlich noch? Mhm. Weil wenn ich jetzt fast 1 Million oder so mit allem drum und dran zahle, das wäre ja wahrscheinlich dann so.
Ja,
bei einem schönen Häuschen, sage ich, mit allem drum und dran. Wer kann sich das denn noch leisten mit einem normalen Gehalt, sage ich jetzt mal? Da kann man nur noch Leute ansprechen, die wirklich viel verdienen. Und dann ist wieder die Frage, was ist mit allen anderen? Ne?
Nee, die Banker, die die Geschichte ja finanzieren müssen letztendlich, die sagen ja heute, ein Haus ist in 2 Generationen.
Ach so, rechnen die mittlerweile.
Eine 2-Generationen-Geschichte,
okay. Ja, aber man kann halt auch süß sehen, da stehen ja häufig schon Papa und Mama bereit und sagen, hier komm, ich zahle dir den Keller. Und der andere sagt hier, ich zahle euch das Grundstück oder so. Ich meine, solche Fälle gibt es mittlerweile auch. Ne? Also interessanterweise, die teuersten Grundstücke, die gehen als erstes weg. Das ist, da finden die eigentlich in Käbeleien statt. So Reihenhäuser, Doppelhaushälften, das ist entspannt. Aber diese großen, teuren Grundstücke, da findet jedes Mal ein Rennen statt, wenn ein Baugebiet ausgewiesen wird. Ne? Mhm. Und das ist schon echt irre. Und das kann nur so funktionieren, dass das eine Mehrgenerationengeschichte ist, dass da Eltern und vielleicht noch Oma und Opa alle nochmal das Portemonnaie aufmachen. Ne?
Ja, aber kann doch nicht richtig sein. Also, wo ich angefangen bin zu arbeiten, da hat man mir gesagt, so im Business, du baust irgendwann mal ein Haus, ne? Und wenn du dann fertig bist mit Arbeiten, hast du das abbezahlt, wenn du Rentner bist, und dann wohnst du eigentlich relativ günstig. So, das ist ja dann heute auch nicht mehr.
Nee, das war tatsächlich früher immer die Ansage.
Genau,
so machst du was fürs Alter, dann musst du keine Miete zahlen. Und
genau, so war die Ansage. Ne? So, aber das würde ja dann heute gar nicht mehr gehen. Ne? Wenn ich dann fertig bin, habe meine Rente, ja, dann müssen meine Kinder weiter bezahlen, in Anführungszeichen. Die wollen dann natürlich da auch wohnen. Ja, aber wo soll ich denn dann hin?
Ja, das ist halt auch. Und selbst auch das Geld, wo wir gerade sagen, die Banken finanzieren das ja, das ist bestimmt schon 5 Jahre her, da habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, genau darüber von einer Bank, und der sagte, ja, wenn sie nicht schon 100.000 mitbringen, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden hier über einen Kredit oder so. Alleine das ist ja schon Wahnsinn, dass man sagt, man muss 100.000 Euro einfach mal auf den Tisch legen, damit die überhaupt einem helfen, Geld zu bekommen. Das ist
ja, nee, ohne eigenes Geld geht nichts.
Aber so viel halt, das hat mich überrascht, dass die Summe so groß ist. Dass man was mitbringen muss, ist klar. Ja. Aber
es gibt ja interessante Alternativen. Und zwar bin ich letztens auf das Thema Tiny-Häuser gestoßen. Das gibt es in Mahl ja noch gar nicht, aber soll es jetzt in Mahl tatsächlich vielleicht geben. Und zwar gibt es hier aus Sinsen einen Investor, der Dr. Frank Stubbe, der hat tatsächlich Land, der hat den ehemaligen Hof Kuhlmann in Lenkerbeck an der Bahnhofstraße gekauft, das ist in der Nähe von der Autobahn, und der möchte dort gerne so eine Siedlung errichten. Ne? Mhm. Und da wohnt man, möglicherweise sogar auf eigenem Grund oder auf einem Erbpachtgrundstück, natürlich bescheiden. Ne? Auf 30 bis 60 Quadratmeter, hat natürlich dann auch ganz andere Preise, ne? Zahlt dann, wenn man das wirklich käuflich erwirbt, irgendwas, keine Ahnung, 60 bis 100.000 Euro oder irgendwie so. Ne? Das sind dann so Alternativen, die man sich heute überlegen muss, ne, um günstig zu wohnen, wenn das große Haus, entweder weil es alte Leute sind, zu lästig geworden ist oder weil es Geld halt nicht da ist. Ne?
Aber mal ganz ehrlich, auf so kleinem Wohnraum im Alter, man wird ja nicht gelenkiger und fitter.
Das
ist ja eher das Gegenteil. Wie will man dann, ich habe also schon Grundrisse gesehen von so Tiny-Häuser, sie ist auch so anderthalb Geschoss, da muss man so eine steile Leiter hoch, um ins Bett zu kommen.
Das ist wie ein Wohnwagen, ne?
Irgendwie. Ja, genau. Das ist, wirklich wie ein Wohnwagen. Und da meinen Lebensabend drin verbringen, ich möchte es nicht.
Ja. Ich meine, ich finde das ja ganz nett, wenn das, ich sag mal, eine Wohnung aber als eigenes Haus ist, ne? Das geht dann noch, aber wenn das so, wie Sie das beschreiben, dann schon, man muss gelenkig bleiben, um da überhaupt ins Bett zu kommen oder so.
Ja. Ja. Muss der Opa die Hühnerleiter rauf, dann
abends. Ja, ist es ja tatsächlich. Hast du manchmal nur so eine Leiter.
Ja, klar. Ist aber so. Ne? Ja. Aber immerhin, also wie gesagt, vielleicht auch aus der Not geboren. Oder ich habe jetzt zum Beispiel auch mal so einen Freundeskreis von Leuten mitgekriegt, die sind so Mitte 60 und planen jetzt ihr Alter, wollen das gemeinsam machen. So ein Freundeskreis, die wollen gemeinsam wohnen und die überlegen sich jetzt so eine Tiny-House-Siedlung, wo man viel zusammen machen kann, aber wo jeder noch so sein eigenes Häuschen hat als Rückzugsort. Könnte genau das Richtige sein für uns. Ne?
Also eine Alters-WG, aber so auf Häuser aufgeteilt.
Genau, Alters-WG so auf Häuser aufgeteilt und so. Ne? Ist halt nur die Frage, ob es ihnen mal klappen wird. Wie gesagt, also da ist jetzt dieser Investor, der hat das Land. Die Frage ist nur, ob er das entwickeln darf. Also der Stadtrat hat jetzt so, ich sag mal, nicht grünes Licht, sondern mehr gelbes Licht gegeben. Der hat gesagt, man kann ja mal gucken, die Verwaltung soll mal prüfen, ob man das entsprechende Baurecht da herstellen kann, vielleicht und unter Umständen.
Und bis dahin ist dann der neue Rat auch schon im Dienst.
Ja,
und dann,
genau.
Dann hat man das Problem schon weggeschoben.
Dann ist es erstmal wieder.
Das ist ja vor ein paar Jahren mal angefragt worden. Ne? Das weiß ich, weil ich damit involviert war und das wird dann auch irgendwann abgeschmettert. Es war einmal Hülz. Aber.
Da ging es auch um Tiny-Häuser, oder? Ja. Wo wäre das gewesen?
Ja, in Löntrop wäre das gewesen.
Ah, okay.
Und dann hieß es zu weit außerhalb und hier Schwierigkeiten und da Schwierigkeiten. War alles schon mal in Gesprächen, aber der Stadtrat hat dann ja nicht zugestimmt.
Ja, okay. Ja,
vielleicht also, lohnt sich jetzt ein neuer Anlauf.
Ja, aber er hat ja auch, diesen alten Kuhlmannhof gekauft, sag ich mal. Und die Ländereien hat er ja als Ackerland gekauft. Und da sind die Preise ja deutlich geringer. So,
genau.
Und er macht das ja auch nicht. Er will ja da einen Profit draus machen. Ne? Er ist ja Geschäftsmann. Ne?
Ja, klar.
Und
Die Frage ist eben, ob er das Land sozusagen so entwickeln darf. Ne? Ob die Stadt ihm da grünes Licht gibt. Genau. Die Pläne gehen ja sogar noch weiter. Der denkt ja sogar an, sag mal, an eine Fabrik, also an einen Produktionsstandort für Tiny-Häuser in Mal. Das ist praktisch so die Rückseite der gleichen Medaille. Ne? Der will praktisch beides, ne? Klingt spannend, ne? Aber wie gesagt, die Stadt Mahl ist da sehr zögerlich und die neueste Entwicklung ist, dass er vielleicht tatsächlich nach Herten geht, weil man da jetzt auch mit dem neuen Bürgermeister, Herr Toplak soll da der Idee sehr offen
zu wissen als Herner Redakteur,
ne, dass dann das Ganze dann vielleicht in Herten entwickelt wird. Aber naja, schauen wir mal.
Gut, dann bleibt es für mich auf jeden Fall spannend, weil ich für beide arbeite.
Genau.
Gut, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, gucken wir ganz kurz aufs Wochenende noch und dann sind wir auch schon durch für heute. Am Wochenende haben wir eigentlich nur eine große Veranstaltung und die muss ich jetzt einmal hier auf dem Handy abrufen. Wir haben nämlich das Seefest. Das findet wieder statt und zwar Samstag, Sonntag auf dem Krähertplatz und im Malerstern natürlich auch. Und das Ganze geht los um 10 Uhr am Samstag bis 19 Uhr abends. Da gibt es Live-Musik vom DJ. Steht hier so zumindest. Breakfast and Brunch Musik mit der Showtime Company gibt es um 11 Uhr bis 14 Uhr. Dann gibt es die Kindereisenbahn und natürlich ein großes Gastronomieangebot von 12 bis 18 Uhr ist da alles geöffnet. Das zieht sich übrigens bis zum Busbahnhof. Und Kinderschminken gibt es inklusive Glitzer-Tattoos von 12 bis 18 Uhr. Der Clown August von den Clown Brothers, die Clownerie für die ganze Familie steht hier. 14 bis 15 Uhr hat er seinen Auftritt. Dann gibt's noch eine Kindermusikshow mit Rocken 15 bis 16 Uhr und Charing Cross Rock Pop Coverband, die spielt von 16 bis 19 Uhr. Und am Sonntag ist dann verkaufsoffener Sonntag im Malerstern. Und dazu gibt's auch wieder genau die gleichen musikalischen Acts plus nochmal Jack Back Dance Company, die um 14:45 auftritt. Dann haben wir noch den Clown Liar mit einer Zaubershow um 14 Uhr, die Zappeltier-Show um 15 Uhr und Nelly Garfield mit Band, die spielen von 16 bis 19 Uhr. Und am Sonntag sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr dann geöffnet. Und ein ganz wichtiger Hinweis noch, von Freitag 20:30 Uhr, also abends, bis Sonntag um 21 Uhr, ist der große Parkplatz vor Aldi und Fressnapf und Edeka gesperrt. Da bitte dann nicht drauf fahren, nicht über den, welcher ist es, Eduard Schweid? Nein, der auf jeden Fall den Parkplatz nicht nutzen, so rum. Ansonsten steht hier direkt schon bei denen dabei, aus Sicherheitsgründen wird es uns abgeschleppt.
Oh, das wird teuer.
Aber ich glaube, wenn man ein bisschen was trinken will, sollte man eh nicht mit dem Auto dahin, sondern bequem mit Bus, Bahn, zu Fuß, Fahrrad, wie auch immer. Ja, wir werden natürlich auch vor Ort sein, wir werden live auch vor Ort sein, wir werden mit mehreren Galerien auch vor Ort sein und so weiter. Einfach im Blick behalten, unsere Website und die App, da findet ihr dann auf jeden Fall die komplette Berichterstattung und ja, danach die Woche auf jeden Fall das große Oktoberfest in Hülz. Genau. Und da werden wir dann natürlich auch mit dabei sein und da werden wir euch nächste Woche dann auch nochmal kurz den Hinweis geben für alle, die es heute vielleicht dann nicht so ganz mitbekommen haben. Ja, vielen Dank, dass Sie beiden da waren.
Wir haben zu danken.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben.
Ja, immer wieder gerne. Danke dir, Thomas.
Ja, immer gerne.
Und danke euch da draußen fürs Zusehen, fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.